Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 120 von HSV
Mein Beinefrau!
Es ist der Tag nach dem 3:3, Dienstagnachmittag. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt sofort einen Podcast machen. Wir müssen unsere Emotionen rauslassen. Und vorher habe ich auch noch mal ein bisschen Frust versucht abzubauen, war gerade durch den Stadtpark joggen, solidarisch im HSV-Trikot. Und mir ist jemand oder ein Typ im HSV-Trainingsanzug oder in Trainingsjacke entgegengejoggt. Und ich habe ihn auch schon von Weitem gesehen und habe so gedacht, okay, geil, dass er auch ein HSV-Typ ist. Und dann sind wir relativ dicht aneinander vorbeigelaufen und kurz vorher, wir haben uns vorher keines Blickes gewürdigt, aber kurz vorher haben wir uns einmal so, bilde ich mir ein, so zugenickt, so wissend. Aber nicht freundlich, sondern einfach nur, ja, ich war auch dabei gestern beim 3:3. Es war so ein Austausch, so I feel you, bro. Und es hat mir so ein bisschen Auftrieb gegeben und ja, man ist dann wenigstens nicht alleine, ne? Aber schon Wahnsinn, wie einem so ein spätes Gegentor die ganze Woche vermiesen kann. Also wie, ich weiß nicht, wie ist bei euch so die Stimmungslage? Ich hätte der HSV gestern 3:2 gewonnen, glaube ich, wäre ich durch diese Woche geflogen. So ist es alles wieder total zäh.
Wie krass ist da echt so Freud und Leid beieinander im Fußball?
Ja, beim HSV vor allem, ey.
Ja, so es krass. Ist, also ich hatte natürlich, wie alle anderen, auch einen Riesenhals. Ich kann es immer noch gar nicht fassen. Vor allem jetzt ist man wirklich in der Crunch-Time. Es ist irgendwie schon, zack, der 30. Spieltag. Und wir kacken ab. Und zwar, wir betteln danach, dass wir abkacken. Das ist ja das Schlimme daran. Du weißt eigentlich, es passiert. Du hoffst aber, dass es nicht eintritt. Und das, ich glaube, das wissen die Spieler auf dem Spielfeld auch. Und naja, gut, wir können ja nochmal vielleicht chronologisch, oder ich weiß nicht, was am Plan ist,
vorangehen. Musst du jetzt raus. Es ist schon das dritte Mal jetzt nach dem Restart, dass wir in der Nachspielzeit ein Gegentor kriegen und das hat uns 5 Punkte gekostet. Also wir könnten quasi schon ganz woanders stehen. Heidenheim wäre normalerweise kein Faktor mehr für uns. Wir wären auch wirklich komfortabel vor Stuttgart und könnten schon die Corona-legitime Aufstiegsfeier planen. Aber so zittern wir sogar noch um Platz 3. Das ist der aktuelle Stand, aber ja, wie kam es dazu zustande? Wir arbeiten das erstmal so ein bisschen sachlich auf, würde ich sagen. Bones, einmal ohne hasserfüllte Kommentare, erstmal nur die Zahlen.
Ja, also wir haben es alle mitbekommen, der HSV kam sehr schlecht ins Spiel. Also die erste Viertelstunde hatten sie überhaupt keinen Zugriff auf die Kieler gehabt. Und demzufolge waren sie auch bereits nach 9 Minuten in Rückstand geraten. Insgesamt war der HSV auch deutlich schwächer in den Abschlüssen. Kiel hatte 17 Torschüsse, der HSV auf seinen Seiten nur 6 und haben daraus 3 Tore gemacht. Also waren super effektiv gestern Abend. Allein Poyanpalo, 2 Schüsse, 2 Tore, also mehr hat er auch wirklich nicht abgeliefert als diese beiden Momente. Und Ledschert hingegen, dem hat das Vier-Augen-Gespräch mit Hacking anscheinend nicht geholfen. Nur 40% seiner Zweikämpfe gewonnen und der HSV insgesamt mit einem Negativwert der Saison, 43% gewonnene Zweikämpfe zu Hause, so schlecht waren sie das ganze Jahr bisher nicht. Also das zeigt sich jetzt auch in der Corona-Tabelle. Das ist die Tabelle, die jetzt seit Wiederbeginn ist, der HSV auf Platz 11.
Ja, gut, haben wir ja gerade schon angesprochen, viele Punkte verloren. Also mir ist das aber gestern auch so vorgekommen, dass Holstein in den Zweikämpfen irgendwie besser war. Das war am Anfang auch total auffällig, wo sie immer direkt auf dem Mann standen. Und so richtig wusste man gar nicht, wie wir dann auf einmal in Führung gegangen sind. Ne? Kai, wie war so deine erste... Oder wie waren deine ersten 25 Minuten? Weil da sind ja schon 3 Tore gefallen und ein irreguläres. Wie hast du es erlebt?
Alter, völlig spektakulär. Also das war Fußballunterhaltung vom Feinsten. Man konnte sich gar nicht mehr hinsetzen, weil ständig irgendwelche Highlights da waren. So, wenn die Trikots anders gewesen wären, hätte das auch Barca gegen Real sein können. Und man muss natürlich sagen, die ersten 20 Minuten super zerfahren. Du hast aber gleich gesehen, der Plan von Kiel war, direkt vorne offensiv den HSV überraschen, pressen. Hm. Und der HSV hat damit reagiert, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen das Spiel zu beruhigen, sondern hat gleich Gegenfeuer gegeben und versucht, das Glück in der Offensive zu suchen. Und dementsprechend hattest du 2 Mannschaften, wo es nur hin und her ging. Aber was passiert, wenn solche 2 Mannschaften in die volle Offensive gehen? Dann, die sind halt nicht Barca und Real. dann entstehen extrem viele Ballverluste. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die HSV-Spieler waren nicht zweikampfstark gestern, aber ich möchte auch nicht wissen, wie Jatta die Zweikampfquote runtergerissen hat. Denn der hat wirklich am laufenden Band, ich meine, das wird ja auch gefordert, es geht nicht darum, dass Jatta am Ende eine positive Bilanz hat, aber das war trotzdem gestern einfach ein komplettes Mismatch und führt dann logischerweise irgendwann auch zum Gegentor. Ist ja klar, wenn er 100-mal den Ball verliert, entsteht irgendwann auch mal ein Gegentor.
Da kann ich auch gleich eingreifen, also eingreifen im Sinne von Daten liefern. Genau wie gegen Stuttgart, als Jatta spielen durfte, der HSV vermeidet es mittlerweile sichtbar und auch nachweisbar, Angriffe über die Seite von Jatta zu spielen. Also sie versuchen die Angriffe immer über Kittel oder auf die Jatta entgegengesetzte Seite aufzubauen. Und das zeigt auch, wenn sie es nie offen zugeben würden, aber das ist ja nachweisbar, dass die Seite vorne, wo Jatta spielt, wirklich mittlerweile stark gemieden wird, auch im Angriffsaufbau. Und die Seite wird maximal zur Entlastung und dafür, dass der Gegner mal auf diese Seite rausgezogen wird, angespielt, aber nicht, um einen kompletten Angriff darüber irgendwie aufzubauen.
Das ist ja auch legitim, dass er jetzt mal, finde ich, eine schwächere Phase hat. Nur dann muss Hacking das auch erkennen und ihm dann mal diese Pause gönnen. Es ist ja nicht so, als hätten wir keine spielstarke Alternative. Dann hast du vielleicht mal keinen Flügelflitzer, der da die krassen Wege geht. Ich finde zum Beispiel, dass Wagnermann ja auch immer mit davor stößt. Aber du brauchst dann eben so ein bisschen Ballsicherheit, wenn du eh deine Philosophie darauf auslegst. Und Jatta ist momentan alles, aber nicht ballsicher. Bestes Beispiel, das 0-1, katastrophaler Fehlpass. Und das ist ja nicht nur gestern so gewesen, fragt man sich auch, wieso spielt der bis zum Schluss durch, sondern das hat sich ja schon in den letzten Spielen so ein bisschen abgezeichnet, oder?
Ja, Jatta.
Ja, wir lieben ihn, ja. aber verfluchen ihn auch manchmal.
Es ist so eine Hassliebe, würde ich sagen, weil er ist halt immer für was gut und man setzt dann immer in Hoffnung rein, aber und defensiv vor allen Dingen ist er ja auch gut, aber dann kommen halt solche Schnitzer raus und wirklich ein unterirdisches Spiel, wo er noch nicht mal Zweikämpfe gewinnt, wo er eine miserable Passquote hat und wo ich dann beim Dieter Hecking auch mal fordere, dass er den halt dann auch mal viel, viel früher rausnimmt. Also das kann ja grundsätzlich nicht sein. Also ich finde ja, es ist alles okay, jetzt bis zur 70., 80. brauchen wir auch eigentlich gar nicht diskutieren, sind die Spiele immer gut, nur worüber wir jetzt mal diskutieren müssen, ist halt über die letzten 15, 20 Minuten, das geht ja gar nicht klar, was sie da spielen.
Ja, finde ich gut. Ja, Bones, hau raus.
Da müsste dann auch der zweite Co-Trainer Tobias Schweinsteiger eingreifen, weil seine Aufgabe ist ja an diesem Dreier-Trainer-Gespann, dass er auf der Tribüne sitzt und da auch analytische Funkhinweise nach unten gibt. Und auch er muss ja gesehen haben, dass Jatta eigentlich gestern überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat. Keinen einzigen Torabschluss, 40% gewonnene Zweikämpfe und die Arbeit nach hinten, die war auch überhaupt nicht vorhanden, dass da hinten rechts Wagnermann immer alleine gegen zwei gespielt hat.
Ja, ich will mich auch gar nicht jetzt so krass auf ihn einschießen. Es ist ja auch, wie gesagt, okay, mal eine Formkrise zu haben, aber das muss dann der Trainer auch erkennen. Das ist, finde ich, sein Kernjob. Und Gato, das ist eigentlich perfekt, dass du es so sagst. Es gibt ja auch viele positive Aspekte. Und das wollen wir auch gar nicht vergessen. Zum Beispiel diese Fähigkeit, jetzt nach Rückschlägen immer direkt zurückzuschlagen. Das ist ja auffällig. Gegen Wiesbaden auch direkt nach einem Gegentor permanent kam die unmittelbare Antwort. Also ganz, ganz stark. Viele vielversprechende Angriffe, Ballsicherheit im Mittelfeld. Machen wir jetzt einen Haken hinter. Aber wir müssen wirklich über das sprechen, was dann am Ende passiert. Und kann man das an einer Person festmachen oder gab es da irgendwas, wo ihr sagt, okay, kein Wunder, dass es am Ende schiefgegangen ist?
Also für mich hat gestern Aaron Hunt sein stärkstes Spiel der Saison abgeliefert. Also den fand ich gestern wirklich überragend. Und für mich war der Dreierwechsel an sich ausschlaggebend, weil mit Hunt, Kinzombi und Poyanpalo hatten die Hamburger eine richtig schöne Säule im Mittelfeld. Und die hatte Hacking unnötigerweise in meinen Augen einfach in der 76. komplett entfernt, diese Spieler, woran man sich so drumherum aufbaut.
Nee, aber stimmt ja nicht, Bones. Hunt ist in der 60. raus, ungefähr, genau, gelb gefährdet. Und dieser Dreierwechsel, der war in der 80.
76. Ja.
Genau. Aber das sind ja, finde ich, zwei Paar Schuhe so. Also Hand geht ja raus mit einer Gelbbelastung und das fand ich dann okay. Der hatte sich ja total aufgerieben, hatte, glaube ich, auch den höchsten Laufwert aller Spieler. Und da hat Hacking halt gesagt, alles klar, der ist jetzt konditionell ein kleines bisschen angeschlagen. Wenn er jetzt einmal einen Schritt zu spät kommt, gibt es die nächste Gelbe, dann ist er gesperrt und in der Form kann man momentan nicht auf ihn verzichten. Deswegen fand ich den Wechsel, du hast dann ja auch Duziak, mindestens gleichwertiger Ersatz zur Hand auf der Bank, alles klar. Aber dieser Dreierwechsel, da in der 76. beim Stand von 3-2, Kai, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du Amici, hast du ihn überhaupt direkt erkannt, gesehen hast? Lukas Hinterseher und wer kam denn noch mit rein? Als Dritter?
Jung.
Bei diesem, und Gideon Jung, auch noch jetzt wirklich nicht die Sicherheit in Person, der auch seit Ewigkeiten sein erstes Spiel macht. Was zur Hölle hat sich Hacking dabei gedacht?
Ja, da wird die Willenlosigkeit natürlich so ein bisschen gepusht, sogar noch von außen. Ich muss aber ganz ehrlich sein, du hast nach einer Erklärung gefragt für die letzte Viertelstunde und meine ist da relativ klar. Ich glaube, du musst einer Mannschaft zugestehen, dass sie mal Fehler macht, dass HSV-Spieler jetzt nicht das größte Selbstbewusstsein haben, aus der Kurzfristigkeit heraus, weil sie keinen Lauf haben und auch aus der Langfristigkeit heraus, weil sie lange Misserfolg mit sich tragen, in Ordnung. Aber was ich als Trainer nicht verstehen würde, wäre, Kiel hat wirklich alles nach vorne geworfen, hat hinten mit einer Dreierkette am Ende gespielt und ich habe den quasi Libero-mäßig, da waren links und rechts, war kein Mitspieler 30 Meter in der Nähe. Und der HSV hat dann die Angriffe gehabt und hat es stümperhaft zu Ende gespielt, wo ich mir sage, das ist wirklich, auf dem Niveau kann ich da mehr von den Spielern erwarten. Und wenn es dann irgendwann 4-2, 5-2 steht, dann scheiß drauf, dann kassierst du nochmal ein. Aber das ist für mich so ein Neckbreaker oder für mich auch so, wenn du es halt die ganze Zeit deine Chance nicht nutzt, dann ist es klar, dass es am Ende nochmal, dass du am Ende nochmal unter Druck gerätst und ja, bis auf Pollersbeck haben sich dann irgendwie viele nicht mehr gewehrt. Also
du mit deinem Pollersbeck, das ist ja auch, ihr habt auch eine Beziehung, ne?
Ja, also ich möchte noch einmal erwähnen, also bei aller Kritik, die wir hier
Was hat er denn gestern gerissen, dass du ihn jetzt explizit hervorhebst? Also diese eine Parade für die Show, den hätte ich gefangen, den einen Ball, den er über die Latte lenkt. Und er hat einmal gut rausgefaustet.
Ja, ich finde, er hat einfach, ich glaube einfach, man muss ihn vergleichen mit Heuer Fernandes, der diese Bälle wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Ja,
das stimmt.
Und ich möchte einfach nur noch erwähnen, dass ich halt finde, dass schon, obwohl wir gestern und so viel pöbeln, viele Spieler positiv aufgefallen sind. Also Leibold, Wagnumann und auch Poyampalo, die haben ihren Job schon erledigt, ne, in meinen Augen, und mehr als erledigt. Und dazu habe ich jetzt Pollersbeck, Hand, genau. Du hattest halt ein krasses Gefälle dann in der Truppe.
Gato, ist Hacking schuld an dem doppelten Punktverlust?
Also es ist das große Ganze. Hacking, also ich sag mal so, bis zur 75., 80. spielen wir mal gut, da kommen wir immer zurück, Haken dran. Aber was passiert dann? Der gesamte Verein verliert die Nerven ab der 80. Minute. Selbst die Fans wissen,
ja, ach du
Scheiße,
ja.
Hoffentlich kommt da nicht noch was. Und natürlich fängt man sich daran, ist ja klar. Es geht los mit Hacking. Hacking verliert die Nerven, wechselt Amici ein. Sein erstes Spiel nach irgendeinem Pokalkick. Amici hatte gar keine Ahnung, was er da machen sollte. Hat ein, zwei gute Ballgewinne gemacht. Aber du kannst ihn doch nicht ernsthaft dann reinbringen in einem der wichtigsten Spiele. Das ist ja auch für den armen Jungen, ne? Also wenn wir irgendwie hinten liegen, da kannst du ihn bringen, aber nicht, wenn wir was verteidigen müssen. Da musst du Harnik viel früher bringen oder irgendwelche solche erfahrenen Leute. Das ist schon mal scheiße gewesen. Der Dreierwechsel auch unnötig. Dann finde ich, dann müssen zum Schluss die 11 Besten irgendwie auf dem Platz stehen. Wir hatten hinterher eine Mannschaft, wo 5 Leute aus der ersten 11 runter waren und dann haben wir mit einer halben B-11 die wichtigsten 10, 15 Minuten gespielt.
Der Saison.
Vielleicht mal so als genau, der Saison. Vielleicht mal so als kleinen Denkanstoß. Also ist zwar ein bisschen unpopulär, aber warum bei 5 Wechseln machst du nicht irgendwie, lässt du Amici die ersten 30 Minuten spielen und wechselst dann irgendjemand ein, der dann irgendwie 70 Minuten durchspielen kann, dann hast du hinten raus wenigstens die stärkste 11 stehen. So hatten wir da jetzt eine 11 auf dem Platz stehen, die noch nie zusammengespielt hat, wo irgendwelche Leute aus der Verletzung zurückgekommen sind und da ist doch klar, dass irgendwas passiert. Also das ist auch schon wieder völlig willenlos. Dann irgendwie so ein Pollersbeck, geil, der hat mal in der Crunch-Time wenigstens performt. Der hat den Ball über die Latte gelenkt, der hat einen Ball rausgefaustet. Ich meine, was ist in den letzten 5 Minuten passiert? Von der 90. bis zur 95. Minute. Wir haben 4 Ecken gegenbekommen. 4. Wir haben ein Gegentor bekommen. Wir haben einen Freistoß gegenbekommen und diese krasse Chance, die Pollersbeck weggefischt hat, haben wir gegen uns bekommen. Was ist das denn für eine Bilanz in den letzten 5 Minuten? Also da musst du doch mal auch mental, körperlich gegenhalten. Also das ist wirklich, da hast du den Kackstift in der Hose und hoffst einfach nur, dass abgepfiffen wird. Und dann kommt Kiel, die wirklich nicht überragend waren und ballern dich an die Wand Und selbst irgendwelche anderen Mannschaften, das ist ja, das wiederholt sich ja. Das ist ja ein Szenario, was sich immer wieder wiederholt. Und dann wird das Spiel abgepfiffen und dann sehe ich so einen Rick von Drongelin, der schon wieder losheult. Ey, was ist das denn? Du kannst doch nicht jedes Mal, wenn du verlierst, losheulen. Da musst du doch irgendwie mal Wut in den Augen haben, so wie so ein Kind Zombie, der dann irgendwie den Gegner mal umboxt. Oder so ein wie Michael Jordan, der sagt, das passiert mir genau einmal und beim nächsten Mal mache ich die aber fertig. Aber der sitzt regelmäßig in der Kabine und heult dann.
Und weint.
Ja, was ist das denn? Da dachten die Gegner doch wieder kaputt. Also da musst du am Ende mal wirklich sagen, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Und musst du mal mit irgendwie, keine Ahnung, gefühlt Psychologen zusammenarbeiten. Aber alle, inklusive der Fans mittlerweile, strahlen ja diese Unsicherheit aus.
Und das wir ist, ja auch.
Ja,
wir
und das auch. Ist die Nachrichten. Wir haben ja gefragt gestern, ne, wie geht's aus? Oder ne, keine Ahnung, ihr habt uns super krass viel auf die Insta-Story geantwortet. Alle, 9 von 10 haben geantwortet, ja, war ja klar, dass das passiert. Irgendwie lag das in der Luft und sowas. Und die ganze Stadt geht, also die ganze Bundesrepublik, mittlerweile die ganze Welt guckt ja zu, weil keiner mehr Fußball spielt, geht damit ran. Ja, der HSV vergeigt es halt schon irgendwie selber. Und überleg mal, wer stand auf dem Platz, um das zu verhindern? Ein Hans stand nicht mehr auf dem Platz, ein Ken Zombie vielleicht, der stand auch nicht mehr auf dem Platz. Harnik wurde eingewechselt und wer ist denn dann, der die Kohlen aus dem Feuer rausholen muss? Ja, Pollersbeck, der hat es auch getan. Aber ansonsten keiner.
Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ja, wenn man Mitleid kriegt. Und ich konnte gestern nicht abschalten. Ich habe mir danach noch die Nachberichterstattung angeguckt mit Ralf Becker
auch
noch.
Die war aber geil, ne?
Genau, fand ich auch. Ehemaliger Manager von sowohl Kiel als auch dem HSV. Falls ihr es auch gesehen habt, also ich muss sagen, er ist in meiner Gunst total gestiegen. Hat ja übrigens auch wirklich geile Transfers eingeläutet. Also auf ihn geht zum Beispiel Fein, Heuer Fernandes, ich weiß, feiert jetzt nicht jeder, aber auch kein dummer Transfer. Duziak, Hinterseher und auch Hacking hat er eingefädelt. Also einfach ein guter Mann, das hat man gestern auch gemerkt. Und man hat auch gemerkt, dass er eher dem HSV die Daumen drückt, weil er eben noch so tief drin steckt. Aber, und das war dann so ein bisschen das Schlimmste, man hat so ein bisschen gemerkt, dass auch er jetzt nicht mehr dran glaubt, weil er so meinte, ja, wenn man jetzt mal hier beim HSV gearbeitet hat und auch bei den Auswärtsspielen dann sieht, wenn da 5.000 bis 10.000 Fans in der zweiten Liga mitreisen und so, dann wünscht man denen einfach, dass sie auch mal wieder was zu feiern haben. Und das tut dann schon echt weh, wenn man sieht, dass das alles jetzt schon wieder den Bach runtergeht. Und es war wirklich so, selbst der Moderator Yannick Erkenbrecher bei Sky, die waren beide so fast traurig, weil es ja für Holstein auch um nichts mehr ging. So, das war jetzt so ein bisschen, also denen nützt der Punkt dann jetzt auch nichts. Und es war wirklich Mitleid mit dem HSV. Und so weit ist es jetzt schon gekommen, dass wir schon über den Lachnummer-Status hinaus sind und jetzt nur noch Mitleid erregen. Und also zu deinem Punkt noch, Gato, eben dieses in den letzten Minuten, auch das Umfeld im Stadion ist auch, finde ich, unsachlich, wenn die schon einen von der Mauer abgeblockten Freistoß feiern wie ein Tor. Ne? Dann ist ja der Anspruch falsch. Also dann bist du auch als Spieler, glaube ich, auf dem Platz nicht mehr so ruhig, sondern bist du nur noch hektisch und denkst dann hoch und weit, bringt Sicherheit. Das ist wirklich in der Kreisliga 1:1 so. Wenn es da 1-0 für dich steht und du in der 91. als Innenverteidiger den Ball sauber triffst hinten und ihn über die Mittellinie kickst, dann kriegst du auch Applaus von außen so. Aber das ist nicht der Anspruch von der Spitzenmannschaft, sondern dann musst du irgendwie mal 4 Pässe am Stück an den Mann bringen und das ist in den letzten Minuten wirklich, also 0,0 gelungen.
Ja, es nervt. Es nervt einfach. Also,
ja. Aber wie kannst du es ändern? Also gibt es einen Lösungsansatz?
Ja, also meinen Augen finde ich, ich hatte früher auch mal eine kleine Fußballkarriere bis zu der Jugend, aber was unser Trainer meinte, halt immer die Grundlagen der Verteidigungsarbeit ist ja erstmal, dass du so eine Flanken wieder immer in den Strafraum segeln. Das ist ja Nummer Schritt 1, dass die gar nicht mal passieren dürfen. Aber Kittel hat vor dem 2-2 2 Meter Sicherheitsabstand eingehalten, dass die Flanke in Ruhe geschlagen werden konnte. Und in dem Moment, wenn die Flanke doch kommt, müssen die Innenverteidiger eigentlich instinktiv auf Manndeckung umschalten. Und da kommt Van Drongelen die ganze Saison über leider oder Großteil in diesen Crunch-Time-Momenten immer zu spät gegen den Mann in der Mitte.
Ja. Ich fand gestern Van Drongelen, mach gerne gleich weiter, Bones, ich fand gestern Van Drongelen aber leicht verbessert und muss zu seiner Verteidigung sagen, dieser Lee von Holstein ist unglaublich. Der ist so antrittsstark und so gut mit dem Ball. Und der ist auch derjenige, der vorm 2-2 zum Beispiel diesen Zweikampf mit Van Drongelen gewinnt, weil der halt auf den ersten 3 Metern Van Drongelen 2 Meter abnimmt. Das kann der auch, kann Van Drongelen, das ist ein Mismatch dann tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das dann von der Zuteilung einfach nicht gepasst hat. Aber gegen den hätten auch einige Erstliga-Verteidiger absolute Schwierigkeiten. Ich persönlich fand ihn gestern ein bisschen verbessert, aber mach gern weiter.
Also das ist kein generelles Bashing, er war gestern richtig bockstark, aber er hat leider das Pech, dass er immer in diesen Crunch-Time-Momenten, Stuttgart in der 93. Dann in Fürth hat er diesen Ball zum Gegenspieler gespitzelt, gestern war bei Lee nicht dran in dem Moment. Ich weiß nicht, ob er die Situation als Ganzes im Kopf nicht sofort überblickt, dass er weiß, oh scheiße, das ist jetzt mein Mann, wo ich eigentlich sein müsste. Oder aus welchen Gründen er immer in dem Moment, der nicht rechtzeitig da ist, wo er eigentlich sein müsste, wenn der Ball dann durchkommt. Und Wagnermann hat den Mann in seinem Rücken nicht laufen sehen und hat dann auch die Zuteilung verpasst. Und das ist beim HSV leider sehr auffällig, dass, wenn die Flanken kommen, die Zuteilung bei der Manndeckung anscheinend nicht klar ist und teilweise auch Bayer in Fürth ein Mismatch gegen zwei Fürther hatte. Dass dann einfach die Innenverteidiger überhaupt nicht begreifen, wie ihre Aufgabe im Moment der Flanke eigentlich ist. Ja. Denn die Spieler sind immer, also der Gegnerkarte kommt immer zu einer Kopfballchance. Gestern Kiel in der 93., wo drei Kieler sich eigentlich um den Ball streiten nach der Ecke, weil kein Hamburger in der Nähe ist. Das kann doch nicht der Anspruch einer Innenverteidigung sein, die ja vor Saison mit Letschert und Van Drongelen noch hoch gelobt wurde als eine der besten Innenverteidigungen der ganzen zweiten
Liga. Ja, das Potenzial ist wahrscheinlich auch da, aber die muss man sagen, performen einfach nicht. Und das stimmt natürlich, was du sagst. Wenn man jetzt mal die HSV-Brille abnimmt, dann wäre das gestern ein echt glücklicher Sieg gewesen. Und eigentlich, das ganze Spiel betrachtet, ist das 3-3 völlig in Ordnung. Denn Holstein hatte ja wirklich noch richtig Möglichkeiten. Wenn man mal überlegt, vor unserem 2-1 hundertprozentige Chance, aus einem Meter löffelt der Holsteiner den da irgendwie drüber. Ein
dummes Ding halt, ne?
Dann hatten die auch drei Freistöße, die komplett durchgerutscht sind, wo das auch reines Glück war, dass da dann keiner vernünftig an den Ball kommt. Also das wäre, wenn das dann geklappt hätte und das braucht man ja dann auch, aber es wäre auch einfach ein glücklicher Sieg gewesen, weil wir einfach so unfassbar anfällig in der Innenverteidigung sind. Ja. Und Kai, fällt dir einer ein, der uns da helfen würde, der vielleicht draußen saß?
Ja, da könnte man dran anknüpfen, denn die Abwehr ist mit 23,8 Jahren auch wirklich der jüngste Part der gesamten Mannschaft. Also da wollte ich einmal rein statistisch drauf eingehen, dass da es auch an Erfahrung mangelt. Und gleichzeitig psychologisch würde ich nochmal empfehlen, diese Szenarien, das hat Bones so ein bisschen angesprochen, im Training auch immer wieder durchzuspielen. Also wenn du ein Spiel mit Szenarien spielst, dann stellst du, wenn du den Vorsprung unbedingt verteidigen willst, nochmal komplett um und strukturierst dich nochmal neu, dass zum Beispiel der Mittelstürmer, in dem Fall war es Hinterseher, dann auch hinten auf einmal viel tiefer im Strafraum steht und unterstützend die Bälle rausköpft mit seiner Größe. Und das ist eben nicht das hat man nicht erkannt, dass da die Abläufe abgesprochen waren beim Verteidigen eines Vorsprungs, sondern dass da eher die Panik überwogen hat.
Das ist ja, wenn ich mal kurz einhaken darf, ja auch ein absolutes Kopfproblem. Ne? Also man muss jetzt ja so gucken, wo sind jetzt unsere Probleme? Unsere Probleme sind jetzt ja nicht, irgendwie bis zur 70., 80. Minute in Führung zu gehen.
Tore machen wir auch.
Genau, wir spielen zwar nicht gut, aber das können wir nächste Saison reparieren. Jetzt muss man ja nur gucken, wie wir die nächsten vier Spiele irgendwie über die Bühne kriegen. Und unser Problem ist ja echt, muss man sagen, in der Schlussphase. Und das ist ja nur mentale Kopfsache. Und da musst du dann, glaube ich, echt schauen, wer bringt es dann halt noch zum Schluss oder wer patzt regelmäßig und danach dann halt auch ein bisschen aufstellen oder halt auch dementsprechend einwechseln. Also dann mal auch also im Zweifelsfall einen Tick ältere, erfahrene Spieler für die Schlussphase bringen. Oder gute Spieler, die vielleicht mit dem Druck umgehen können, wie eventuell an Aaron Hunt, nicht früh rausnehmen, sondern irgendwie, also ihn durchspielen lassen. Wenn er nicht mehr kann, dann soll er irgendwie ein bisschen defensiver spielen. Aber dass du ihn rausnimmst, weil er jetzt gelb-rot gefährdet ist, das muss man einem Spieler in seiner Klasse jetzt mal zugestehen, dass er sich jetzt nicht in den letzten 20 Minuten eine gelb-rote Karte holt. Also das muss man ja mal von Hand verlangen können, wenn da jetzt irgendwie jemand reinkommt, der dann halt irgendwie wackelig auf den Beinen ist. Also in dem Fall ist Duziak reingekommen, den halte ich für gut, aber Duziak hätte eventuell halt auch vielleicht statt Amici reinkommen können oder sowas. Also da musst du dann in den letzten 10 Minuten wirklich eine schlagfertige Truppe haben, die vom Kopf her auch vorne ist und dann am besten als Coach oder was weiß ich, als Psychologe da nochmal ansetzen und vielleicht mal was verändern. Was genau, kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen, aber das ist ja ganz klar ein Kopfthema.
Ich hatte ja auf Coach Esume gebaut, ne, dass der uns zu Winnern macht, aber das Experiment ist jetzt schon nach hinten losgegangen.
Ja, auf jeden Fall.
Geiler Sidefact, wir haben ja Papadopoulos diese Woche nochmal genau beobachtet. Also da war auch nur ungesundes Essen auf Instagram zu sehen, plus die Wodkaflasche am Ende. Also mit dem haben wir auch keine Chance mehr.
Nee, also Papadopoulos haben wir übrigens auch als kleine Rubrik schon mal geplant, dass wir immer einen Spieler so ein bisschen bei Instagram beobachten. Und da können wir euch nur ans Herz legen, auch mal Papa zu folgen. Da ist wirklich, das ist ein Spektakel. Kyriakos Papado 14 heißt er, folgt ihm ruhig mal. Was der da in die Stories reinpostet, ihm ist völlig egal, wie er in der Öffentlichkeit rüberkommt.
Aber ganz also, kurz, wenn wir bei Spektakel sind, okay?
Ja.
Dann bitte noch einmal jeder ein Wort zu dieser unfassbar geisteskranken Schiedsrichterleistung. Bei Kickernote 6 desaströs. Was war das?
Dankert. Herr Dankert. Ja, Helm-Peter hat, glaube ich, auch, was hat er geschrieben? Ein besonderer Dank gilt Herrn Dankert. Was hast du genommen? Hat Helm-Peter gefragt bei Facebook. Ja.
Ja, der ist wirklich grausam. Also, aber unabhängig davon, der hat uns das Spiel jetzt nicht verloren, obwohl er.
Also, Gato, jetzt hör auf mit so einem diplomatischen Scheiß. Also, nee, aber, sag mal aber, kurz, wie doll hat er verkackt?
Er hat unglaublich verkackt, aber er hat jetzt ja nicht so eine kranke, so völlig kranke, also er hat auf beiden Seiten Scheiße gepfiffen und er hat uns ja nicht irgendwie 8 Tore reingepfiffen oder so. Also er hat uns ja auch den Elfer gepfiffen, der ja also in 99 von 100 Fällen keiner ist.
Ja.
Aber trotzdem
er hat wirklich instinktiv alles falsch gemacht.
Ja.
Und am Ende dann auch, als es so ein bisschen hektischer wurde, gelbe Karten verteilt wie Süßigkeiten so. Es war wirklich... Puh, ja, Kickernote 6 geht in Ordnung. Ich glaube, der wird auch erstmal 2 Spieltage jetzt pausieren nach der Nummer.
Aber
ich
weiß, nächste Saison
in der Regionalliga. Wer saß denn in Köln? Ich muss nämlich auch sagen, dieses Tor von Holstein zum 3-3, für mich ist das Knie von Lee. Klar, wir reden über Zentimeter, so, ja. Aber das ist im Abseits.
Ja, also ich weiß nicht, wie die Regel ist, aber es war auf jeden Fall Abseits.
Ja, aber was soll das?
Finde ich tatsächlich ein Skandal. Und davor, auch eigentlich fast auch der viel größere Skandal, das Tor von Rick, was nicht gegeben worden ist.
Ja.
Also Jatta steht vor ihm, ja, aber wenn man mal vielleicht diese eine Kameraeinstellung angucken würde, wo der nur so überhaupt nicht die Sicht behindert und in 1000 Jahren wäre er nicht daran gekommen, außer er würde irgendwie Go-Go-Gadget-Arme haben oder sowas. Aber das ist völlig behindert, das da abzufangen. Und das ist doch nicht eine klare Fehlentscheidung, was da ja vorausgeht. Also,
naja. Ja, okay, darüber, es ist eine klare Fehlentscheidung, weil es gibt nur Abseits oder nicht, weißt du? Also es gibt nicht so, jo, kann man Abseits pfeifen oder kann man nicht, sondern bei Abseits ist es eine klare Fehlentscheidung. Und ich habe mich zwar auch drüber aufgeregt und was du sagst, ist auch richtig, er wäre nie rangekommen und er behindert auch nicht die Sicht, aber er nimmt an der Aktion teil, Jatta, weil er unmittelbar vorher noch in so einem Handgemenge ist mit dem Keeper.
Ja, der schubst ihn weg.
Genau, aber dadurch könntest du dann argumentieren, dass der Keeper Jatta wegschubst, anstatt vielleicht etwas weiter rechts zu stehen und sich schon mal auf die Flanke zu konzentrieren. Und alleine dadurch nimmt Jatta ja schon Einfluss aufs Spiel.
Übrigens, derbe krass, kacke. Leibold hat jetzt 4 gelbe Karten, noch ein paar Spiele. Ich glaube leider, dass er uns in so einem potenziellen Finale nochmal fehlen wird.
Ja, wir spielen auch noch gegen Heidenheim, ne?
Ja.
Wie waren die Reaktionen jetzt von euch, also von den Hörern? Ich glaube, bei Instagram ist es ja auch richtig abgegangen, ne?
Benzo Simborgo schreibt, deine Ex-Freundin hat mich so sehr enttäuscht wie der HSV und am Freitag schaue ich trotzdem wieder zu. Er bringt es auf den Punkt.
Ja.
Dann
sind auch immer die Frauen, die einen enttäuschen, nicht umgekehrt.
Ja, also HSV ist echt, ist auf jeden Fall krass. Lash PHP schreibt, und was Fein angeht, wieso fand ich den so geil am Anfang der Saison erst langsamer als bla bla bla, da war die Frage zu Ende. Auf jeden Fall war er von Fein enttäuscht. Muss ich sagen, gehe ich ein bisschen mit. Also der spielt Durchschnitt, würde ich sagen.
Ja, ich finde schon, dass er selten Bälle verliert. Also ab und zu passiert es ihm und häufiger als am Anfang, wo er ja überragend war. Aber ansonsten achtet mal drauf, der schafft es halt immer mit so Mini-Bewegungen, sich Platz zu schaffen. Also der hat schon so eine Gabe, so ein bisschen Beckenbauer-Style, ohne dass ich den jemals live gesehen hätte. Aber der hat schon so die Gabe, sich mit so leichten Bewegungen Platz zu schaffen und hat schon so einen 360-Grad-Blick, finde ich. Und das merkt man auch immer noch. Also ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn er am Ball ist. Und das ist zum Beispiel bei anderen, also bei so einem Jatta im Moment leider gar nicht der Fall.
Es sind auch hier, viele haben tatsächlich so ein bisschen resigniert. Tobi Hamburg schreibt Aufstieg. Nein, danke, dann lieber in der zweiten Liga nochmal Vollgas geben.
Das habe ich auch schon, das war auch schon ein Gedanke. Ja. Seid ihr so ein bisschen auch dabei, dass ihr so denkt, naja gut, also irgendwie mit der Innenverteidigung und so wäre es in der ersten Liga auch schwierig, vielleicht auch einfach doch in der zweiten bleiben, oder ist das Müll?
Ja, ist Müll. Ich will auf jeden Fall hoch. Das Einzige, was scheiße ist dieses Jahr, dass es keine Aufstiegsfeier gibt. Aber noch so ein Jahr in der zweiten Liga, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann jetzt hoch, irgendwie Millionen nochmal einsammeln und den Kader so ein bisschen verbessern, beziehungsweise so viel Geld brauchst du nicht. Ein paar Leihspieler, ein paar Spieler von Schalke abgreifen, von Bremen, obwohl die eigentlich auch alle scheiße sind, abgreifen. Und dann von Stuttgart ein paar, die nicht aufsteigen, so Mangala wieder, und dann kannst du dich auch halten in der ersten Liga.
Was gibt es sonst für Fragen vielleicht auch noch oder Unklarheiten?
Nee, aber Pat Siever schreibt, ich habe es Stübi schon vor dem Bielefeld-Spiel gesagt, verkauft eure Aufstiegswetten.
Können wir nicht. Ich persönlich habe Scheine.
Ja, ich auch.
Aber habt ihr auf, ist inklusive Relegation oder?
Ja, da geht es nur um Aufstieg. Okay. Aber
also da finde ich, ganz ehrlich, das habe ich mir bei den ganzen Fragen auch eben gedacht. Also sorry, wir sind Dritter, noch sind wir in der Rehle und wir spielen jetzt gegen Dresden, wo ich fest davon ausgehe, dass wir gewinnen, und haben dann nochmal alles in der eigenen Hand on top gegen Heidenheim. Also jetzt irgendwie davon auszugehen, dass wir es nicht mindestens in die Relegation schaffen, ist auch krass pessimistisch.
Es gibt tatsächlich relativ wenig Fragen. Alle lassen hier halt so ihren Dampf ab, was auch völlig okay ist.
Wie wir.
Aber Glenno fragt noch, wie hat Kin Zombie gespielt?
Also ich fand, dass er nicht so auffällig war, aber habe ihn auch vorher, also ich habe mir die komplette Berichterstattung reingezogen, da war er noch so ein bisschen im Interview, und der ist einfach auch richtig smart und das ist ein richtiger Winner. Und den brauchen wir auf dem Platz, lege ich mich fest jetzt in den letzten Spielen der Saison. Der hat auch so Sachen gesagt, ja, ich bin auf dem Platz nicht unbedingt der Lautsprecher, sondern man kann auch in Einzelgesprächen irgendwie Einfluss nehmen. Dann hat er auch so echt kluge Sätze gesagt, auch so vom Satzbau, wo man so denkt, okay, alles klar, das ist so akademisch schon gefühlt. Da hat er gesagt, ja, es gibt auch andere Möglichkeiten der Einflussnahme. Wenn man ein Gefühl für Gruppendynamiken hat, dann kann man schon eine Führungsrolle übernehmen. Und das habe ich in Kiel gemacht, das versuche ich auch hier zu machen. Also Kin Zombie, grundsätzlich geil, und den möchte ich gerne auf dem Platz sehen. Plus, er hat ja auch wieder dann sein Potenzial angedeutet mit dieser butterweichen Flanke, die dann auch Poyampalo veredelt hat zum 3-2.
Ja. Korrekt. Hier ganz viele schreiben noch, so wie Yannick 15, Hacking hat sich vercoacht und bringt Amici in der Endphase. Ja. Ich glaube, darüber sind sich irgendwie im Nachhinein alle einig.
Ich habe jetzt nochmal recherchiert, das wurde mir hier bei Facebook angezeigt. Also er, Hacking Statement zu diesen Wechseln ist, er wollte auf Konter setzen, und dann hat ihn quasi die Mannschaft im Stich gelassen und hat es dann nicht ruhig ausgespielt. Aber also kein anderer Trainer auf der Welt hätte diesen Dreierwechsel gemacht. Also diese Argumentation verstehe ich nicht. Das ist so, keine Ahnung, da zu sagen, jo, jetzt setzen wir auf Konter, ist so das kleine 1x1, und von Hacking erwarte ich so ein bisschen mehr Tiefgang, dass er checkt, alles klar, dieses Spiel ist hier gerade wegweisend für den Rest der Saison. Entweder haben wir jetzt positiven Druck und können hier den zweiten Platz verteidigen, das heißt, wir müssen alles daran setzen, jeden Mann zur Not eine Verletzung von irgendjemandem riskieren, der gerade auf dem Platz ist. Hauptsache, wir haben diese 3 Punkte und danach gucken wir weiter. Aber bitte nicht auf Konter setzen und irgendwie noch Rotation im Kopf haben für das nächste Spiel am Freitag. Also das finde ich,
ja, man will ja nicht das 4-2 machen, man will das 3-2 halten.
Also genau, mit Beidesitz. Und wenn dann das 4-2 rauskommt, okay, aber doch nicht mit so einer Grünschnabeltruppe voller verunsicherter Leute. Also jung zu bringen, ist Amici, der kann ja auch nichts dafür, aber jung ist wirklich die Unsicherheit in Person. Und den dann ins zentrale Mittelfeld zu stellen, es ist, man kann sich nur an den Kopf fassen.
Ja, man, also einfach Harnik statt Amici, und dann wäre alles okay gewesen. Die Frage ist jetzt für Freitag, ne? Ich muss sagen, ich würde trotzdem fast dazu tendieren, Jung in die Innenverteidigung zu stellen. um einfach in der Innenverteidigung was zu ändern. Weil es kann ja definitiv nicht so weitergehen. Wir verteidigen ja unterirdisch. Und wer ist für die Defensive verantwortlich? Also ich meine, die Außenverteidiger, ja, ist aber stabil. Der Sechser ist jetzt mit Fein und Hand eigentlich auch okay stabil. Torwart auch. Und irgendwie, ja, wenn du es so lässt, dann kann es ja auch nicht sein. Also ich würde fast jetzt Jung für vielleicht sogar Letschert reinstellen. Und dann
ich hätte gesagt für Van Drongelen, weil du hast mich überzeugt mit diesem Rumgeheule. Das ist es nicht, was wir jetzt brauchen.
Stimmt, das habe ich vergessen. Ja. Ich habe mir nur überlegt, Van Drongelen, weil er schon eigentlich so einen geilen langen Ball gespielt hat zum Tor.
Ja, das war gut. Das war schön.
Da hat er echt so ein paar Dinger mal am Fuß, aber
das hat er häufig, ne, muss man sagen. Also echt viele gute Bälle. Ja, schwierige Entscheidung. Aber ja,
also wenn Hecking seiner Linie treu bleibt, dann spielen Quateng und Tobias Knost in der Innenverteidigung.
Ja, jetzt die Jungen mal reinwerfen und mal ein bisschen Profiluft schnuppern lassen. Nee, also ihr merkt schon, wir sind echt, waren wir ja auch immer, weil man ja auch einen hohen Anspruch an Dieter Hecking hat. Der hat ja auch eine grandiose Karriere, Titel gewonnen, Wolfsburg trainiert, Gladbach auf Platz 5 in der Bundesliga geführt. So, da hat man einen hohen Anspruch. Und ich finde, dafür hat er sich in diesem Jahr richtig häufig vercoacht. Das einzig wirklich Geile an Hecking ist, dass er es dann doch schafft, sich im Fernsehen noch clever darzustellen. Also er kam dann gestern gefühlt eine Stunde nach Abpfiff noch zum Interview. Das wollte ich nämlich auch unbedingt sehen. Und war dann doch, also er war schon sichtbar enttäuscht, Augen gerötet, aber hat sich dann doch echt zusammengerissen und gesagt, okay, ja, ich bin enttäuscht, aber bla, wir gucken nach vorne. Hat sich nicht dazu hinreißen lassen, irgendwie über Dankert abzulabern, hat seine Mannschaft nicht im Stich gelassen. Ich glaube, das wäre, also wenn man jetzt so guckt, was macht ein Heiko Herrlich in Augsburg nach 2 Spieltagen im Amt, beschuldigt den DFB, dass er parteiisch ist. Ja. Genau, und davor war ja auch noch irgendwie so eine Nummer, also der hat sich ja jetzt schon komplett diskreditiert. Da ist Hecking natürlich ein Profi, aber dafür wurde auch geholt.
Ja, ich hoffe, dass er intern mal eine richtige Ansage gemacht hat und einfach jetzt nur die richtigen Maßnahmen trifft und die richtigen Töne trifft, damit du in der Schlussphase stark bist, aber das ist nicht einfach, das ist so ein bisschen, wenn man sagt so, denk nicht an den rosa Elefanten und dann ist natürlich, wenn die 80. Minute kommt, dann wissen alle, inklusive Gegner, was die Stunde geschlagen hat, dass nämlich der HSV zittrige Beine hat. Und du musst es jetzt irgendwie einmal durchbrechen, am besten irgendwie vorher schon 3-1 führen,
genau.
4-1, volle Offensive. Das Gute ist, man schießt da jetzt 3 Tore. Und da finde ich, jetzt ist die Marschroute eher noch offensiver spielen, dass du ein 4. Tor schießt und dir 3 fangen kannst, als jetzt versuchen, hinten noch irgendwie was so Beton anzurühren und 1-0 zu gewinnen. Da ist Flucht nach vorne in den letzten 4 Spielen aus meiner Sicht angesagt.
Also für nächstes Jahr, egal was passiert, müssen wir uns irgendwie 2-3 Italiener holen, ne? So einfach für die Mentalität, dass sie so dieses schmierig Spiele nach Hause fahren. Solche Leute brauchen wir. Also wen auch immer, ist mir eigentlich egal, aber so italienische Namen, das würde mir ganz gut gefallen.
Da hat hier, um so kurz vor Ende nochmal zu sagen, Yannick 15 hat gefragt, Hövedes zu uns.
Nein,
Vertrag
danke.
In Moskau gerade aufgelöst.
Ja. Nee, also das ist, hilft uns, glaube ich, nicht weiter. Ist dann wieder so ein das ist so ein Transfer. So ein gescheiterter Nationalspieler, der da nochmal ein bisschen Kohle abgreift. Also sehe ich jetzt nicht. Ich wollte unbedingt noch einbringen, bevor wir es vergessen, bei aller Enttäuschung. Wir haben euch gesagt, das Geld liegt auf der Straße und es lag auf der Straße. Ne? Unsere Wetttipps, die wir übrigens auch immer bei Instagram jetzt neuerdings veröffentlichen. Es lohnt sich für euch, auch finanziell, diesen Podcast zu hören. Jede Folge macht reich. Uns nicht, aber euch. Guckt es euch an, folgt uns hsv.meine.frau.podcast. Und gestern haben wir den Doppeltorschützen Poyampalo vorausgesagt.
Ja, und mehr gelbe Karten von HSV auch.
Ja.
Ich habe nochmal ganz klar hingewiesen, dass es ganz safe unentschieden ausgehen wird bei einer 4-1er-Quote.
Ja, Kai, das ist aber schon ein Stück weit dann deine Verrat. Schuld, ne? Muss man sagen, dass es jetzt unentschieden, dass wir ein Unentschieden gespielt haben. Also bitte nächstes Mal dann alle auf Sieg tippen.
Nächstes Mal tippe ich Sieg, ja. Aber da ist die Quote scheiße.
Ist ja egal. Was,
also ich habe schon gesehen, 1,50 kriegst du jetzt für einen Auswärtssieg in Dresden, wobei ja mittlerweile Auswärtssiege und Heimsiege, es bedeutet ja nichts. Ne? Also es ist jetzt schon klar, die Statistik beweist, glaube ich, Bones, du hast auch schon gesehen, Heimspiele sind kein statistischer Vorteil mehr.
Nee, sogar die Heimspiele werden sogar signifikant weniger, also es überwiegen deutlich die Auswärtssiege und, ja. Und da merkt man einfach auch, wie bei schwächeren Mannschaften die Fans so eine Mannschaft auch mittragen in entscheidenden Momenten und aber beim HSV ist eigentlich Jacke wie Hose, die schießen ihre 2-3 Tore pro Partie, aber kriegen es hinten nicht geschissen.
Die Quote ist doch top, also
1,50 finde ich auch fair. Wir
sprechen über Dresden, der letzte, ja. der letzte in der zweiten Bundesliga.
Plus Poyanpalo, Kombi-Wette, 7 Tore in 10 Spielen, das ist doch eigentlich dann sicheres Geld.
Ja, Poyanpalo, auch ein Phänomen, ne? Also haben wir auch schon mal gesagt, er kann wirklich nur beschränkt Fußball spielen, bis gar nicht, aber macht halt diese Ein-Kontakt-Tore. Kopf, also ein Kopfball-Ungeheuer, das ist geil, das hatten wir auch ganz lange nicht, das finde ich richtig cool, dass wir jetzt, wenn mal ein hoher Ball reinkommt, jemanden haben, der da Gefahr ausstrahlt.
Auf Lasoggas Spuren.
Schon, hat ein bisschen was, hat ein bisschen was davon. Er ist ein bisschen fleißiger, würde ich sagen, was so Pressing und sowas angeht, aber hatte gestern auch 18 Ballkontakte oder so, also wirklich erfrischend, aber macht die Buden und gut, dass wir da so einen haben.
Für wie viel würdet ihr ihn kaufen?
3.
Ist auch so geil, ey, sein Marktwert ist bei 800.000 und dann werden aber 10 Millionen für ihn verlangt. Das ist ja auch so geisteskrank.
Ja, ich also 5 würde ich auch ausgeben sogar. Wenn man überlegt, für Amici haben wir 3,5 auf den Tisch gelegt. Aber also bei 5 Millionen ist Schluss, weil der dann auch an seine Grenzen stößt. Du kannst mit dem nicht wirklich Fußball spielen.
Ja, plus wenn er sich verletzt. Also hoffen wir mal, dass es jetzt dabei bleibt, aber das macht ja keinen Bock, wenn er sich immer verletzt und dann irgendwie mal, so wie Hand jetzt, ne? Ich meine, der ist jetzt fit, gefühlt geht es jetzt um seinen Vertrag.
Ja, nächstes Spiel hat er's.
Nächstes Spiel hat er's und ich sag dir, danach ist er auf jeden Fall verletzt.
Ja, da würde ich auch nicht gegen wetten. Da, ich meine, aber ist es, wer macht ihn denn im Vorwurf, ne? Also wir würden es doch genauso machen. Wenn der wird sich ja auch hüten und irgendwie einem Doc sagen, ah, ich spüre es ein bisschen im Oberschenkel. Sondern der zieht jetzt natürlich durch, geht um seine eigene berufliche Zukunft. Der sichert sich mit diesen 20 Spielen, die er dann macht, noch ein Jahr zum super Gehalt von 2 Millionen. Und es ist doch klar, dass er das dann durchzieht. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt, wo er sozusagen nur noch eine begrenzte Anzahl von Spielen hatte, er dann auch einfach 7-mal am Stück gespielt hat, was vorher in 3 Jahren nicht passiert ist.
Ja, obwohl, man muss sagen, er hat ja jetzt gut gespielt.
Ja, ja, alles gut.
Von es daher ist es okay, völlig okay. Aber trotzdem, es ist eine kleine Auffälligkeit, ist schon zu erkennen.
Ja, vielleicht kann man diesen Vertragsanreiz ja nochmal häufiger einbauen, wie auch immer, dass man irgendwie eine Geldprämie noch einsetzt, dass wenn er 10 Spiele in Folge macht mit so und so viel Scorer-Punkten, dass es nochmal eine Mio oben drauf gibt. Das scheint ihn ja, dieser Druck scheint ihn ja zu beflügeln.
Ja, naja, wir hoffen das Beste jetzt erstmal.
Also, ja, vielen Dank, Jungs. Das tat auf jeden Fall gut. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören das jetzt nochmal zu verarbeiten. Geht einem schon ein bisschen besser jetzt, ne? Etwas.
Ja, etwas. Und es ist ja auch, also wir sind jetzt ja nicht Vierter, ne? So, wir sind ja immer noch Dritter. Und haben ja auch immer durchaus die Chance auf den zweiten Platz, weil Stuttgart unglaublich scheiße ist. Die sind noch beschissen als wir eigentlich. Und es ist ein Wunder, dass sie sich da jetzt noch halten, überhaupt. Also von daher, es wäre mal geil, das nächste Spiel so 3-0.
4-0. Wir legen ja jetzt vor. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Und dann gucken wir mal, was die anderen machen. Wir haben auch das bessere Torverhältnis. Stimmt schon, es ist nichts verloren. Man muss echt nur aufpassen, dass man nicht daran denkt, was möglich gewesen wäre, wenn man vielleicht nicht dreimal, sondern nur einmal Last-Minute-Gegentreffer gekriegt hätte. Das darf man aber nicht machen. Und wenn sie es dann trotzdem am Ende schaffen, ist die Freude umso größer. Auch bei uns für unser Konto.
Jetzt Patrick, geil, sie was. Jetzt ist geil, wie so bei Man in Black so ein Blitz-Dingsbums zu haben, weißt du? Wo du einfach nichts mehr weißt von der Vergangenheit und legst jetzt einfach nur los. Also ich glaube, dann wären wir noch Erster. Weil wenn sie einfach nur Fußball spielen und den Kopf so ein bisschen ausschalten können, dann wäre es top. Aber die ganze Belastung aus den letzten 10 Jahren und aus den letzten Spielen, die ist so krass präsent. Und das gilt es jetzt natürlich rauszubekommen.
Wir drücken die Daumen. Also, Wir hören uns dann wie gewohnt nächsten Montag wieder. Das war ja jetzt spät, weil wir das Spiel noch mit drin haben wollten in der Analyse. War ja dann auch richtig. Und hören uns nächste Woche. Bis dann.
Nur der HSV.
Ciao. Nur der HSV.